Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2021, Folge 22. Die Kraft der Passion von David Baum aus Stern Nummer 25 vom 17.06.2021. Gelesen von Kerstin Hoffmann. Zurück in den Alltag oder geht da noch mehr? Geschichten von Menschen, die für etwas brennen und die oft auch das Leben anderer heller machen. Ob er auch mal Tiefpunkte hatte? Da muss Andreas Tölke, der monatelang Geflüchtete in seiner Berliner Altbauwohnung beherbergte und heute mit einigen von ihnen ein Restaurantprojekt betreibt, nicht lange nachdenken, sondern laut lachen. Was für eine Frage! Natürlich gab und gibt es diese Momente. Und es muss sie geben, sobald man seine Wohlfühlzone verlässt. Es ist eine besonders skurrile Begebenheit, die ihm da in den Sinn kommt. Seine syrischen und irakischen Mitbewohner hatten dieses billige Deodorant aus dem Drogeriemarkt für sich entdeckt und die Wohnung des Stiljournalisten großzügig damit beduftet. Klingt banal, aber Tölke ist nicht nur ein Engagierter, einer, der an seine Sache glaubt, er ist auch ein Mann des guten Geschmacks. Und da hatte er die Nase voll. Wie steht es bei Katja Baumgärtner, der Hobbyarchäologin aus dem schwäbischen Möcklingen, die jede freie Minute den Überresten des römischen Limes widmet, der in der Römerzeit durch ihre Heimat verlief? Hat sie an sich und ihrer Passion je gezweifelt? Als uns dieses Maisfeld stoppte, sprudelt es aus ihr heraus, wir haben auf unserem Acker, der an einen Bauern verpachtet ist, Überreste eines römischen Kastells entdeckt. Ein Traum wäre damit in Erfüllung gegangen. Als wir vergangenes Jahr mit den Ausgrabungen beginnen wollten, tauchten allerlei Hindernisse auf und der Bauer wollte uns nicht erlauben, dass wir loslegen, wegen der Maisernte. Da dachte ich kurz, ich kann nicht mehr. Es gilt als Binsenweisheit, dass der Begriff der Leidenschaft nicht ganz zufällig das Wörtchen Leiden beinhaltet. Wer sich mit Herzblut einer Sache verschreibt, der kann großes Glück daraus ziehen und die Gesellschaft bereichern mit seinem Tun und seiner Begeisterung. Er muss aber auch die Kraft haben, Phasen zu überwinden, in denen das Belohnungssystem im Gehirn kein gutes Feedback gibt. Wer zum Beispiel leidenschaftlich Klavier spielt und ein großer Pianist werden will, der muss viel und lange üben, auch in Phasen großer Frustration. Sagt Julia Möller, Psychologieprofessorin an der Uni Leipzig. Es geht um ein Spannungsfeld gemischter Gefühle. Fragt man Menschen, die immer dabei geblieben sind, so beteuern sie, dass sie alles wieder genauso machen würden. Vielleicht nicht ganz so lange, räumt der mehrfache Champion im Kickboxen Michael Wübke ein, der die Lehren seiner Karriere heute an seine Schüler weitergibt. Ich hätte nicht 16-mal deutscher Meister werden müssen. 3-mal wäre auch ausreichend gewesen. Man kann nicht anders, als seinen Weg zu gehen, wenn man davon so überzeugt ist, wie ich es immer gewesen bin, sagt Edeltraut Melzel-Butz, niederbayerische Biobäuerin der ersten Stunde. Was sind das für Menschen? Voller Hingabe und Herzblut, manchmal aber auch trotzig, stur und kompromisslos, hart gegen sich selbst. Robert Valeron, Professor am Institut für Psychologie der Universität von Quebec im kanadischen Montreal, hat seine Forschertätigkeit auf die Psychologie der Passion ausgerichtet. Hunderte Studien und Bücher hat er dazu veröffentlicht. Nach Analysen, in die rund 900 Teilnehmer einbezogen wurden, entwickelte er ein Modell, das zwei Ausprägungen der Leidenschaft beschreibt: die obsessive und die harmonische. Die entscheidenden Unterschiede: der obsessive ist getrieben von der Suche nach Anerkennung. Seine Leidenschaft lässt ihm keinen Raum mehr für Ablenkung oder Auszeit. Das Selbstwertgefühl hängt davon ab. Der im harmonischen Sinn Leidenschaftliche schafft es, auch noch andere Bereiche des Lebens gelten zu lassen und ist dabei allein aus sich selbst heraus motiviert. Er brennt unmittelbar für die Sache. Und so rät Valeron: Wenn Sie Ihre Leidenschaft finden oder wachsen lassen wollen, schauen Sie in sich hinein. Erkennen Sie sich selbst. Wer bin ich? Was bevorzuge ich? Was kann ich am besten? Fragen, die sich zurzeit viele Menschen stellen, die mit einer gewissen inneren Leere aus den Monaten der Pandemie kommen. Soll man wirklich zurückkehren in das Konglomerat aus Job, sozialen Verpflichtungen und Freizeitstress, das mancher für ein erfülltes Leben gehalten hat? Oder ist da mehr? Gibt es nicht die eine Sache, an die man glaubt und zu der man einfach nie gekommen ist? Es ist nicht so, dass Andreas Tölke in seinem früheren Leben Leidenschaft hätte vermissen lassen. Für alles Feine, für Luxus, für Materialien habe er sich begeistert, sagt der Journalist, der diese Expertise in Hochglanzmagazinen teilte. Was ihn in eine neue Richtung lenkte, war nicht die Pandemie, sondern das schicksalhafte Jahr 2015. Als in den Nachrichten von der Flüchtlingswelle gesprochen wurde, die Deutschland angeblich überrollte, er aber verunsicherte Menschen ankommen sah. Ich wollte Hoffnung spenden, auch wenn ich selbst nicht wusste, wie und womit, sagt der 59-Jährige. Er öffnete kurzerhand zwei Zimmer seiner Berliner Altbauwohnung und ließ die Geflüchteten dort schlafen. Nach 10 Tagen, als ihm die grausamen Geschichten aus den Kriegsgebieten zu viel wurden, habe er unter der Dusche Rotz und Wasser geheult. Sogar eine Therapeutin aufgesucht, die sich ernsthaft Gedanken gemacht habe, ob das alles noch gesund sei. Und ihm geraten habe, sich bei aller Hingabe abzugrenzen, ohne allerdings aufzugeben. Ich hätte keine leeren Räume in meiner Wohnung ertragen, während andere keine Unterkunft haben, sagt er. Sein Altruismus habe sich vor diesen einschneidenden Begegnungen darauf beschränkt, eine Neugierde auf Menschen zu haben und mir die Freiheit zu nehmen, selbst zu bestimmen, wen ich als Familie betrachtete. Nun vergrößerte sich diese selbstgewählte Familie massiv. Sie ließ Tölke über sich hinauswachsen. Unglaubliche 400 Menschen, so schätzt er, hätten über die Zeit tageweise in seiner Wohnung übernachtet. Und trotzdem sei ihm schnell klar gewesen, dass auch das nicht genug sein könne. Ich überlegte, wie man zusammen etwas auf die Beine stellen könnte, auf Augenhöhe, mit gemeinsamen Chancen, sagt er. Heute steht er im Kreuzberger Himmel, dem daraus entstandenen Restaurantprojekt. Im Hintergrund brutzeln syrische Hackbällchen in der Pfanne. Als das Projekt während der Pandemie auf der Kippe stand, konnte Tölke den Berliner Senat davon überzeugen, das Lokal zu nutzen, um die von Corona besonders gebeutelten Obdachlosen versorgen zu lassen. Über 78.000 Mahlzeiten und Lunchpakete habe er an 22 Hilfsorganisationen mit seinen Mitstreitern ausgeliefert, sodass Menschen, die vor kurzem selbst um Hilfe gebeten hatten, für in Not geratene Berliner sorgten. Natürlich kommt es nach wie vor zu traurigen und dramatischen Szenen. Etwa wenn Mitstreiter Nachrichten von zu Hause erhalten, dass ein Angehöriger umgekommen ist. Gleichzeitig reichen sie den Gästen Wein über die Theke, sagt Tölke. So pathetisch es auch klingt, das macht einen demütig. Und doch gelinge es ihm, Distanz zu wahren. Ich muss akzeptieren, dass ich nicht dafür verantwortlich bin und nur so viel schultern kann, wie ich mir zumuten möchte. Etwa 500 Kilometer von Berlin entfernt steht Katja Baumgärtner auf einem weiten Feld und schwärmt von einem Bauwerk, das zu einer Zeit errichtet wurde, als die Hauptstadt noch Rom hieß. Die 51-jährige chemisch-technische Assistentin eines Forschungsinstituts für Edelmetalle hat sich selbst eine orangefarbene Toga geschneidert und erzählt als Cicerone Touristen und Schülern vom sagenhaften Grenzwall Limes, dem sie sich ganz verschrieben hat. Wobei man sich das nicht wie den eisernen Vorhang der Antike vorstellen darf, sondern als eine sehr durchlässige Grenzanlage, sagt sie fachkundig über das UNESCO-Weltkulturerbe, von dessen Existenz hier nur wenige Steinreste künden. Deutlich anschaulicher geht es in ihrem Privathaus zu. In der Küche steht eine Kiste mit menschlichen Knochen aus dem 16. Jahrhundert, die sie vor einer Friedhofsneugestaltung gerettet hat. Im Wohnzimmer stapeln sich alte Tonplatten, darunter eine, auf der die Pfotenabdrücke eines Hundes zu sehen sind, der vor 1800 Jahren über den nassen Ton gelaufen sein mag. Die Garage ist mit morschen Pfählen römischer Abwasseranlagen vollgestellt. Das glauben Sie nicht. Sowas würde einfach weggeschmissen werden, sagt sie mit gespielter Empörung. Was Baumgärtner so augenscheinlich vom klassischen Archäologen unterscheidet, ist dieses beseelte Leuchten in ihrem Gesicht, wenn sie über ihre Schätze spricht. Ich bin schon als Kind auf irgendwelchen Erdhaufen gesessen und habe nach alten Steinen gesucht. Zum Leidwesen meiner Familie. Inzwischen hat sich manches Familienmitglied von ihrer Begeisterung anstecken lassen. Die Tochter turnt selbst im Römerkostüm auf Historienmärkten herum. Für viele gelten wir als durchgeknallt, glaubt Baumgärtner. Aber das hat auch sein Gutes, weil wir die Blicke auf uns ziehen. Wir wollen der Archäologie schließlich Aufmerksamkeit verschaffen. Der Limes sei für sie so etwas wie ein drittes Kind, für das ich eine Verantwortung empfinde. Im Sommer soll es nun endlich soweit sein. Es stehen zwar schon wieder Pflanzen auf dem Acker, diesmal ist es aber Wintergetreide, das bald eingefahren wird. Es ist noch ein bisschen kompliziert mit der Finanzierung, aber ich bin mir sicher, dass wir bald buddeln werden, sagt sie voller Tatendrang. Die meisten Artefakte aus Baumgärtners Sammlung würden unter Historikern als vernachlässigbar gelten. Aber wie meinte der Forscher Valeron? Wer auf eine gute Art für etwas brennt, der schöpft die Motivation aus sich selbst. Leidenschaftliche Menschen haben die sogenannte intrinsische Motivation, sagt auch der emeritierte Psychologieprofessor Rolf Werres. Sie tun nicht, was von ihnen verlangt wird, sondern was sie selbst für wichtig halten. Sie sind oft sehr authentisch. Sie bleiben dabei, wenn sie etwas angefangen haben, und sind auch in einem guten Kontakt mit anderen. Das kann Sinn geben, das kann schön und erfüllend sein. Wenn der frühere Vize-Weltmeister, Europameister und 16-fache deutsche Meister im Kickboxen Michael Wübke über seine Beweggründe nachdenkt, gelangt er in seiner Selbstanalyse schnell auch in die eigene Kindheit. »Ich habe viel von meiner großartigen Mutter mitbekommen«, sagt Wübke. »Sie arbeitete als Reinigungskraft und hat das immer mit großer Kontinuität und Disziplin erledigt.« Der Vater fehlte. Ich habe vermutlich anfangs auf dem Sportplatz und in der Trainingshalle nach Führung und nach Stärkung meines Selbstbewusstseins gesucht, sagt der Hamburger. So kam er nicht bloß zu seiner Sportlerkarriere, in der er sich meist selbst trainierte, sondern auch zu einem Staatsexamen als Physiotherapeut. und zu dem brennenden Wunsch, seinen Schülern alles zu geben, was er zu geben hat. »Ich vermittle manchen Sport«, sagt er, »viele wollen aber mehr, und das sind Anerkennung, Selbstvertrauen, Motivation, Regeln und mancher sucht auch ein Vorbild, eine Vaterfigur.« Es gab einen Punkt seiner Karriere, da erlebte Wübke die Kehrseite der Leidenschaft. Familie, Kickbox-Karriere, die eigene Sportschule, die Arbeit als Physiotherapeut, die Arbeit für den Sportverband. Irgendwann war es einfach zu viel. Spätestens als 2008 eine Krebserkrankung hinzukam. »Ich habe eigentlich nur noch funktioniert«, sagt er. Wenn der heute 55-Jährige wieder in Saft und Kraft steht, während Corona unermüdlich Online-Kickbox-Kurse gibt, dann tut er das weiter mit großem Ziel, aber mit Maß. Wie Wübke hat auch Edeltraud Melzel-Butz schon früh im Leben große Ziele gehabt. Viele Münchner kennen die Niederbayerin, die mit den Erzeugnissen ihres Biobauernhofs auf den Wochenmärkten der Stadt vertreten ist und ihre Kunden mit ihrer lebensweisen Ausstrahlung begeistert. Edeltraud Melzel-Butz hat als junges Mädchen davon geträumt, eine so mitreißende Hauswirtschaftslehrerin zu werden, wie jene, bei der sie selbst zur Lehre ging. Dann aber sei ihr Bruder im Heustadel abgestürzt und durch eine geistige Beeinträchtigung nicht mehr als Hofherr in Frage gekommen. Plötzlich war die Tochter Erbin des elterlichen Betriebs und begann sich Gedanken zu machen, wie sie ihn einmal umgestalten würde. Für mich war klar, dass diese Kanister mit dem Totenkopfsymbol, die in der herkömmlichen Landwirtschaft als Spritzmittel zum Einsatz kamen, verschwinden müssen, sagt sie. Was sich die heute 60-Jährige bereits Anfang der 1970er Jahre ausdachte, sollte später als biologische Landwirtschaft ihren Siegeszug antreten. Aber als sie 1990 den Hof übernahm und das Konzept umzusetzen begann, stieß sie auf drastischen Widerstand des Vaters. »Er hat sich halt gedacht, dass ich jetzt alles zunichte mache«, sagt sie durchaus mit Empathie. Dass sie ihr Konzept, das damals als Verrücktheit galt, durchsetzen konnte, sei auch ihrem Glauben geschuldet. »Ich will so leben, dass es dem Schöpfer gefällt«, sagt Melzel-Butz. »Giftige Spritzmittel zählen nicht dazu.« Und in der Bibel stehe schließlich auch, dass man seine Talente nicht vergraben solle. »Ich habe früh erkannt«, sagt sie, »dass ich solche Talente habe.« Also produzierte sie Biomilch, obwohl erst einmal keiner Biomilch haben wollte und sie ihr Produkt mit dem konventionellen der anderen Höfe vermischt abgeben musste. Fast nebenbei setzte sie ihren früheren Traum um, als Hauswirtschaftslehrerin ihr Wissen weiterzureichen, was sie neben der harten Arbeit auf dem Hof bis heute tut. Weil das so wichtig ist, dass die Leute lernen, welche Produkte gerade Saison haben, was man aus welcher Pflanze herstellen kann und wie man diese Gaben sinnvoll, gesund und wirtschaftlich einsetzt, sagt die 60-Jährige. Wer die liebenswürdige Bäuerin auf ihrem Hof Heu schippen und mit ihren Tieren plaudern sieht, würde kaum ahnen, wie umfangreich der Betrieb und die Mission der Edeltraud Melzel-Butz inzwischen sind. Neben dem Hofladen und den Marktständen betreibt sie Waldkindergärten und plant sogar eine eigene Schule. Umgesetzt hat sie dies alles, obwohl sie der erste Ehemann mit ihrer Vision allein gelassen hat und zwei ihrer Söhne gestorben sind. »Das war sehr schwer. Ich bin an meine Grenzen gelangt. Mein christlicher Glaube an das Gute und den Schöpfer haben mich getragen. Ich habe nie ans Aufgeben gedacht, weil Aufgeben passt nicht zu mir.« Lange hat die eigenwillige Bäuerin auch darüber nachgedacht, wie sie Tiere schlachten lassen soll, nachdem sie sie gehegt und liebevoll beim Namen genannt hat. Schlachten benötigt Reife, sagt sie. Am liebsten würde ich es lassen, aber es gehört zum geschlossenen Kreislauf des Hofs. Sie habe schließlich einen Weg gefunden, bei dem die Kühe nicht merken, wann es soweit ist. Sie werden einzeln zu einem Schlachter gefahren, sehen keine Metzgerei, kein totes Tier. Aber es ist immer ein Abschied, sagt sie. Es gehe ihr auch darum, eines Tages guten Gewissens Rechenschaft ablegen zu können. Und meint damit nicht nur vor ihrem Schöpfer, sondern vor den nachfolgenden Generationen. Wir werden uns fragen lassen müssen, wieso wir alles gewusst und nichts getan haben. Die Frage nach dem Sinn eines konventionellen Lebens stellt sich ein großer Teil der jüngeren Generation schon jetzt. Karriere, dickes Auto, schickes Eigenheim. Was Generationen ein Antrieb war, ist heute für viele unerreichbar oder hat einfach an Bedeutung verloren. Immer mehr junge Menschen gäben ihrem Streben nach Sinn den Vorrang gegenüber jenem nach Prosperität, sagen die Zukunftsforscher. Hannah Emde ist eine von ihnen. Dabei hätte die 29-Jährige als Tierärztin die besten Voraussetzungen. Ich könnte wunderbar in einer Pferdeklinik Asche verdienen, sagt sie. Stattdessen verbringt Emde mehrere Monate im Jahr in unterschiedlichen Dschungelregionen der Welt und kämpft für den Erhalt bedrohter Tierarten. Bullenhaie vor Costa Rica, Nebelparder auf Borneo. Auf einem Fest für Geflüchtete lernte sie in Hamburg Jannis Wahl kennen, der sich ebenfalls in zahlreichen Projekten engagiert. Mit ihm gründete sie den Verein Nepada Wildlife. Während Wahl von Hamburg aus für die Finanzierung kämpft, sitzt sie in den Tropen und arbeitet für die Tiere und mit ihnen. Passion und Beruf sind bei uns eins, sagt sie. Beide sind aber keine realitätsfernen Aktivisten, die sich an Bulldozer ketten, sondern Profis im besten Sinne. Emde arbeitet wissenschaftlich, trackt die Wildtiere, beobachtet ihr Verhalten im immer enger werdenden Lebensraum. Wenn eine Regierung sagt, der Regenwald wird jetzt abgeholzt und eine Plantage, dann ist das erst einmal so, sagt Emde. Es geht um effektive Lösungen. Auch sie hat ihr großes Thema schon früh im Leben gefunden. Als Pfadfinderin reiste sie in die südafrikanische Wildnis. Als 17-Jährige ging es nach dem Abi sofort auf die Philippinen zu einem Artenschutzprojekt. Sie erkannte, dass eines ihrer großen Talente nicht im rein wissenschaftlichen liegt, sondern darin, ihre Begeisterung zu teilen und zu kommunizieren. Sie hat ein Buch über die Abenteuer Artenschutz geschrieben, arbeitet in ihrer Zeit in Deutschland als Referentin. Ich gehe viel in Schulen und erkläre die Zusammenhänge, sodass sich schon die Kinder darüber Gedanken machen, was das Palmöl in ihren Schokoladeneiern bedeutet. Vielleicht ist das am allerschönsten an der Leidenschaft. Viele, die ein Thema gefunden haben, für das sie brennen, bereichern damit andere, indem sie gute Waren produzieren und gute Werke tun, indem sie fantastisch Klavier spielen oder aufklären über Missstände, gegen die man etwas tun sollte. Und indem sie andere anstecken mit ihrem Feuer. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion Telefon 040 3703 7242. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav Adolf Straße 7, 04105, Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de. www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brailleschrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern/Zeit Brail und per E-Mail im Brail-Datenformat. DZB Lesen 2021. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig. IBAN DE 44 8605 5592 1100 8300 10. BIC WELADE 8LXXX.